Sophia, wie würdest du sagen, ist deine Methode zum Packen? So, deine ultimative Methode.
Reinstopfen und am Ende draufsetzen, um den Koffer
Okay,
zuzumachen.
da haben wir wohl eine sehr ähnliche Methode. Ich musste nämlich gerade ein bisschen schmunzeln. Ich habe neben mir meine Packliste für meine Weltreise liegen. Und ich gehe ja mit Tristan, also meinem Freund, auf Reisen. Und wir haben sehr unterschiedliche Methoden, wie wir an diese ganze Rucksack-Pack-Geschichte rangehen. Und er war halt noch nie so mit dem Rucksack unterwegs und macht auch an sich gerne so ein bisschen Wissenschaften aus Dingen und hat sich jetzt überlegt, er sollte sich vorher auf jeden Fall mal so ein, zwei Tutorials auf YouTube reinziehen, wie man denn einen Rucksack richtig packt. Obwohl ich ihm eigentlich schon gesagt habe, dass ich ihm auch helfen kann, weil ich das ja schon mal gemacht habe. Aber ich habe das Gefühl, er vertraut mir da noch nicht so ganz. Und er hat sich jetzt so Packbeutel, die man so komprimieren kann, gekauft.
Packwürfel.
Ja, und ich frage mich, ist das wirklich sinnvoll oder ist das auch einfach nur rausgeschmissenes
Ja.
Geld? Du sagst, es ist sinnvoll.
Nee, ich schwöre, ich will die Dinger schon seit Jahren haben. Ich will die wirklich schon seit Jahren haben. Ich glaube, die bringen was.
Okay. Weil das sind diese Dinger, die man so mit dem
Aber ich, also.
Reißverschluss noch zumachen kann, ne? Weil das ist ja viel sinnvoller
Ja.
als so irgendwie mit dem, es gibt ja welche, die man so mit dem Staubsauger
Oh
anzapfen
ja,
muss,
nee,
aber
das
das
ist ja
ist.
unpraktisch.
Und er hat sich die jetzt so gekauft und wollte das mal ausprobieren. Und irgendwie war ich auch erst, dachte so, nö, bei mir hat das auch alles immer so funktioniert. Und jetzt dachte ich so, man findet halt manche Sachen, wenn du so einzelne Würfel hast, ja schon irgendwie
Ja.
besser wieder. Und gerade so Kleinkram wie Socken oder Unterhosen, da wühlt man sich ja schon manchmal durch den ganzen Rucksack.
Ey, völlig.
Also.
Also ich schwöre jetzt gerade bei mir, weil ich finde, nach einer Woche Reise ist dein Rucksack ja nur noch Chaos.
Absolut.
Also
Ja,
meiner,
absolut.
meiner.
Ja.
Und deswegen, ey, Tristan, you go. Ich finde das richtig gut.
Okay. Ich muss.
Meine Meinung.
Jetzt bin ich noch mal so ein bisschen ins Wanken gekommen. Ich glaube, ich gucke mir die Dinger von ihm noch mal an und vielleicht packe ich einfach mal meine Sachen ein bisschen da rein, um zu gucken, wie das so funktioniert. Weil ich hatte so ein bisschen so gedacht, die sehen
Ja,
so
stimmt.
klein aus, als ob da irgendwie so ein Sweatshirt und eine Hose reinpassen.
Ich glaube, das ist so the point.
das soll ja auch alles
Also
klein sein, ne?
ich glaube, man quetscht das so. Also klar, ich meine, das komprimiert nicht wie so ein Vakuum, aber es komprimiert, glaube ich, schon so einfach dadurch, dass dieser Würfel das so dann eng quetscht. Abgesehen von dem Organ, also diesem
Ja, das
Orga-Punkt.
Orga-Ding ist
Ja.
halt auch, ist auch
Ja.
praktisch. Ja. Okay. Dann ruder ich ein bisschen zurück. Ich probiere es
Okay,
mal
okay,
aus.
okay. Sehr cool.
Soweit, so gut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Soweit, so gut, dem Reisepodcast. Ich bin Sophie und am anderen Ende der Leitung sitzt wieder die Liebe.
Sophia, hallo. Und nicht nur am anderen Ende der Leitung, sondern auch.
Ja,
Du-du-du-du-dum.
am anderen Ende der Welt.
So ist es.
Ja, wir reisen heute noch mal ganz, ganz weit weg, also quasi von Deutschland wirklich einmal wirklich ans andere Ende der Welt, kann man wirklich so sagen. Sophia, wo bist du gerade?
Ich bin gerade in Chile, also in Südamerika. Und wenn man es genau nimmt, bin ich in Tunquén. Das ist eine Region oder ein Dörflein, wenn man so sagen will, im Westen an der Pazifikküste, ungefähr auf Höhe von Santiago, also ziemlich genau in der Mitte des Landes. Genau. Ja, und ich schalte mich heute von hier dazu, um euch ganz viel über Patagonien zu erzählen. Also nicht über die Region, wo ich gerade bin, sondern vor allem über Torres del Paine, also das sind drei Bergspitzen, beziehungsweise so Gebirgsformationen, beziehungsweise auch der ganze Nationalpark, der heißt auch Torres del Paine. Genau, legendär. Und ich war dort letzte Woche und will euch jetzt ganz, 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 ganz viel darüber erzählen. Alles, was ihr wissen müsst, um selbst dorthin zu fahren.
Ja, ich bin schon total gespannt, weil ich will auf jeden Fall auch unbedingt mal nach Patagonien. Das ist wirklich ein großer Traum und ich bin so gespannt, was du erzählen wirst. Und damit ich quasi auch so meinen kleinen Wortanteil hier kriege, starte ich jetzt erstmal rein. Und zwar mit so ein paar Key Facts. Was genau ist Patagonien? Also wir befinden uns nicht genau in einem Land, sondern eher in einer Region, die im Süden Chiles, aber auch im Süden Argentiniens liegt. Und es gibt keine festgelegten Grenzen von Patagonien. Ungefähr eingegrenzt wird die Region zwischen zwei Flüssen, dem Rio Colorado in Argentinien und dem Rio Biobío in Chile. Und im Süden und nördlich von der Magellanstraße. Und Patagonien ist wohl ungefähr eingeteilt so in zwei Regionen, einmal in West- und Ostpatagonien, wobei der Westen hauptsächlich Chile umfasst und der Osten Argentinien. Der Großteil von Patagonien liegt in der kühl gemäßigten Klimazone, obwohl es auch etwas wärmere Teile gibt in Patagonien. Aber an sich ist es meistens eher ein bisschen kühler dort. Berühmt ist Patagonien vor allem natürlich für diese einzigartigen Landschaften, schneebedeckte Berggipfel, Flüsse, Seen, Täler. Und es beherbergt eben ganz bekannte Nationalparks, wie Sophia gerade schon gesagt hat, den Torres del Paine in Chile oder zum Beispiel auch den Los Glaciares in Argentinien. Genau, so viel zu ein paar Key Facts vorweg. Aber direkt mal rein nach Patagonien. Mhm. Wieso überhaupt? Also gut, da kannst du mir fast denken. Klar, die Natur ist einfach unbeschreiblich wahrscheinlich. Aber warum genau hast du dich jetzt dafür entschieden, jetzt nach Patagonien zu reisen?
Also genau wie du träume ich auch schon ewig von Patagonien und explizit von Torres del Paine. Also ich träume sogar wortwörtlich davon. Ich hatte einen legiten Traum vor ein paar Jahren. Da bin ich in meinem Traum, und da, ich glaube, ich habe dir auch damals davon erzählt, ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, ich war auf jeden Fall dort am Campen unter freiem Himmel, was ich nicht tun würde, weil es arschkalt ist. Aber, also in real life. Aber im Traum war ich dort am Campen und dann bin ich morgens aufgewacht. Ich hatte nicht mal ein Zelt, ne? Ich habe nur im Schlafsack dort gepennt. Und dann bin ich dort aufgewacht morgens und es war Sonnenaufgang und der Himmel war pink und ich war in dieser krassen Kulisse und ich habe gesagt, laut im Traum, ich glaube, das ist der schönste Ort, an dem ich jemals war. Und dann bin ich aufgewacht. Oh Gott. Und dann bin ich aufgewacht und habe mich
das
daran erinnert. Jo, wirklich, ich war so, wow, ich muss dorthin. Ich habe dann sofort allen gesagt, ich muss dorthin. Und ich meine, ich hatte es schon vorher auf dem Schirm, mir war schon vorher klar, ich würde dort gerne mal hin. Aber seit diesem Traum war das so ein Fixpunkt in meinem Kopf. Und als mir jetzt klar war, dass ich jetzt einen ganzen Monat in Chile habe, war es gar keine Frage, dass ich auch nach Torres del Paine reisen würde und diesen Traum warm werden lassen würde. Ja, und genau, also wie du es schon gesagt hast, die Landschaft ist absolut krass. Ich habe noch nie, glaube ich, würde ich sagen, diese Art von Wildheit irgendwo gesehen, gespürt. Es ist so rau, es ist so unfassbar unberührt und also von Sekunde eins an war ich so komplett so mindblown. Ich habe wirklich den Mund kaum noch zugekriegt. Ich habe alle zwei Minuten habe ich irgendwie gesagt, oh mein Gott, das ist so schön. Weil es ist wirklich krass, so schön. Wow. Und deswegen, selbst wenn ihr keinen tatsächlichen Traum von Patagonien bisher hattet, kann ich es euch sehr empfehlen, ihn als metaphorischen Traum euch auf die Liste zu schreiben, den Ort.
Lass den Traum wahr werden.
Ja, genau. Ja, deshalb ist es wirklich ein Träumchen.
Krass, toll. Also wir haben jetzt gerade September. Mhm. Hast du dich bewusst jetzt für diese Jahreszeit entschieden? Ist das eine gute Jahreszeit, um nach Patagonien zu reisen?
Es war nicht schlecht. Wir hatten sehr viel Glück auch mit dem Wetter und so, aber ich würde es nicht unbedingt empfehlen. Jetzt gerade, wir erinnern uns, andere Erdhalbkugel, das heißt, hier ist gerade Winter noch bis zum 21. September. Genau, und das bedeutet, es ist einfach super kalt. Also es wurde tagsüber, haben wir so ungefähr 4 Grad erreicht, 3 Grad, sowas in die Richtung. Und es hat teilweise geschneit, wenn es nicht geschneit hat, hat es geregnet, das war natürlich entsprechend trotzdem super kalt und der Wind, oh mein Gott, ich habe noch nie so einen Wind gespürt, ich werde mich nie wieder über den Wind in Hamburg beschweren, es war wirklich krass, es war so ein Wind, dass ich teilweise dachte, ich könnte weggepustet werden, also ich habe mich so richtig reinlegen können und deswegen hat uns das sehr davon abgehalten, irgendwie groß wandern zu gehen oder sowas. Abgesehen von meinem Knie, aber dazu komme ich später noch. Aber an sich war es einfach so, dass ich dass es einfach zu krass war. Also wir sind raus aus dem Auto immer. Und dann wurde uns so schnell so kalt, dass wir wieder rein mussten. Genau, deswegen würde ich eher ehrlicherweise empfehlen, im Frühling oder im Herbst zu reisen. Sommer ist auch toll, also deutscher Winter, weil es halt wärmer ist. Allerdings habe ich gehört, dass es dann ein paar mehr Wolken geben soll, einfach durch klimatische Bedingungen. Und ich denke, Frühling oder Herbst wäre toll. Oder also so Spätfrühling, Frühherbst, irgendwie sowas.
Okay.
Genau, aber also an sich... Das Wetter ändert sich ohnehin die gesamte Zeit. Also die Wolken durch diesen schnellen Wind fliegen einfach vorbei. Das heißt, das Wetter ändert sich so schnell, dass man sowieso nicht weiß. Man kann morgens, keine Ahnung, einmal sieht man die Berge einfach gar nicht und eine halbe Stunde später hat man eine klare Sicht und Sonne und so. Und dann eine halbe Stunde später schneit es wieder. Also man weiß es wirklich nicht.
Ja gut, ich meine, das ist halt in vielen Bergregionen auch einfach so, ne?
Ja,
dafür muss man nicht mal so weit reisen. Aber das klingt auf jeden Fall trotzdem schon mal sehr abenteuerlich.
Mhm.
Wie lange warst du denn in Patagonien? Was würdest du sagen, wie viele Tage sollte man mindestens mal einplanen?
Also ich war 6 Tage insgesamt da unten. Beziehungsweise, ja, 6 oder 5 Tage, aber ich war einen Tag davon komplett in Punta Arenas. Das ist die da komme ich gleich später noch drauf zu sprechen, aber das ist eine größere Stadt dort in der Region. Allerdings, wenn man zum Park selbst möchte, nicht so direkt dort. Und im Park selbst war ich dann 4 Tage. Genau, und das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, mindestens 4 oder 5 Tage, natürlich gerne länger. Ich würde nicht sagen, dass es sich unbedingt lohnt für 2 Tage, erstens einfach, weil die Anreise schon relativ lang ist, aber auch, auch einfach deshalb, weil es zu riskant ist, dass dann an diesen 2 Tagen ausgerechnet schlechte Sicht ist und man dann die ganzen krassen Berge, für die man gekommen ist, gar nicht sieht. Genau, deswegen
ja, das stimmt.
Eher ein bisschen länger strecken und das Ganze auch entspannt und mit Ruhe machen, weil man will dann ja auch nicht durch die Berge hetzen, finde ich.
Ja, und du hast gerade schon die Anreise angesprochen. Du warst ja vorher schon in Chile, du bist ja nicht direkt nach Patagonien gekommen, richtig?
Ja, genau. Ich bin nach Santiago geflogen und das ist auch eher the way to go, wenn man von Deutschland fliegt. Einfach weil die Flughäfen in Patagonien sehr, sehr klein sind im Vergleich. Und ich glaube, man muss wahrscheinlich ehrlicherweise über Santiago fliegen.
Mhm. Das heißt, wie kommt man am besten nach Patagonien? Also vielleicht gerade mal, wenn wir jetzt an Leute denken, die aus Deutschland vielleicht gerne mal Patagonien besichtigen müssen, was würdest du empfehlen? Wie ist es wohl am einfachsten?
Also, ich meine, ihr müsst leider ja vermutlich das Flugzeug nehmen. Ich habe es auch so gemacht. Ich bin nicht ins Schiff. Und zwar dann Deutschland bis Santiago de Chile, also bis zur Hauptstadt des Landes. Das einmal, um jetzt preislich auch ein Bild davon zu bekommen. Ich würde das im Durchschnitt schätzen auf Hin- und Rückreise gemeinsam 1.200 € in etwa. Das kann mal ein bisschen günstiger, mal ein bisschen teurer sein, aber das ist so erfahrungsgemäß nach ein paar Chile-Reisen und Fragen an Familie und sowas. So der Durchschnittspreis, mit dem man leider rechnen, oder was heißt leider? Ich finde es ein gerechtfertigter Preis für die Reise, ehrlicherweise. Damit muss man wohl rechnen und ich meine, der Flug dauert ewig, keine Ahnung, wirklich ewig, bestimmt insgesamt irgendwie 17 Stunden oder sowas. Ich bin über Paris geflogen mit Air France. Keine Werbung an der Stelle, einfach nur Info, weil die relativ viele Flüge anbieten aktuell in die Region. Und genau. Und wenn man dann in Santiago ist, kann man natürlich auch sich Santiago anschauen. Aber dazu erzählen wir bestimmt an anderer Stelle mehr. Aber dann wäre der nächste Stop eben Patagonien. Und dort hat man die Wahl. Entweder man fliegt nach Punta Arenas oder nach Puerto Natales. Und der Unterschied ist, Punta Arenas ist weiter südlich und ist eben besagte größere Stadt. Puerto Natales ist weiter nördlich, liegt dafür direkt am Nationalpark. Das heißt, was wir gemacht haben, wir sind tatsächlich nach Punta Arenas geflogen und sind dann mit dem Auto nach Puerto Natales. Man kann auch mit dem Bus, das erzähle ich gleich nochmal. Aber genau, es gibt die 2 Optionen. Warum wir uns nicht für Puerto Natales entschieden haben, ist ganz einfach der Grund, dass der Flug nach Punta Arenas günstiger war und dass sie häufiger angeboten wurden. Das liegt wahrscheinlich, also diese Frequenz, wie oft dieser Flug angeboten wird hin und zurück, liegt vermutlich auch einfach an der Saison. Also dadurch, dass jetzt einfach nicht, also es war einfach völlige Nebensaison gerade. Deswegen wurden die Flüge nur alle paar Tage mal angeboten. Und sie waren wirklich extremst viel teurer. Also auch hier nochmal für den Vergleich. Wir sind hin über Nacht geflogen. Das ist nur ein 3-Stunden-Flug nach Punta Arenas, aber trotzdem. Da sind wir hin über Nacht geflogen. Das waren so 50 Euro. Tagsüber, ich bin zurück ta über Tag geflogen. Das waren ungefähr 100 Euro. Und dann, ich bin nur mit Handgepäck geflogen. Das heißt, es waren nochmal plus 15 Euro. Wenn man Aufgabegepäck auch möchte, dann kostet es plus 50 Euro. Das ist jetzt alles nur für LATAM, also LATAM, diese lateinamerikanische Fluglinie. Genau, aber damit werden wohl die meisten dieser Flüge angeboten. Deswegen habe ich einfach mal die Preise so genommen, aber einfach so als Richtwert. Und jetzt als Vergleich, wenn man nach Puerto Natales fliegen würde, dann würde das nachts schon 100 Euro kosten, also doppelt so viel als nach Punta Arenas. Und tagsüber liegt es dann bei 250 Euro und dann kommt eben noch das Gepäck dazu. Genau, das heißt, die Preise sind schon, es ist schon ein großer Unterschied und ich würde nicht sagen unbedingt, dass es sich lohnt, weil man sehr gut auch danach sehr günstig für umgerechnet 9 Euro von Punta Arenas nach Puerto Natales kommt mit dem Bus. Genau.
Okay, das wäre nämlich auch so meine nächste Frage gewesen. Wie seid ihr so in Patagonien selbst unterwegs gewesen? Also wie gut ist da so der öffentliche Nahverkehr?
Also der öffentliche Nahverkehr ist erstaunlich gut teilweise, würde ich sagen. Zumindest diese zwei Städte, die sind echt ganz gut miteinander verbunden. Ich meine, da ist nicht viel, ne? Also dazwischen ist auch einfach nichts. Kein Supermarkt, nichts. So, du siehst einfach nur Weite. Und da fährt allerdings ein Bus alle paar Stunden, teilweise sogar einmal stündlich. Und wie gesagt, ungefähr 9 Euro für die Strecke von Punta Arenas nach Puerto Natales oder andersherum. Die Fahrt dauert ungefähr 3 Stunden. Und genau, hier einmal ein kurzer Hinweis, aber dazu werde ich auch später nochmal was sagen. Der Flughafen von Punta Arenas bis Punta Arenas, den könnt ihr nicht, die Strecke könnt ihr nicht per Bus machen. Also grundsätzlich, wenn ihr zuerst noch eine Nacht in Punta Arenas verbringen möchtet und am Flughafen Punta Arenas ankommt, dann müsst ihr tatsächlich ein Taxi nehmen oder ein Uber, weil die Strecke tatsächlich nicht per Bus geht, erstaunlicherweise. Also die sammeln dich ein oder droppen dich off am Flughafen, aber immer nur von der Richtung Puerto Natales oder in die Richtung Puerto Natales, wenn das jetzt Sinn ergibt. Also einfach nicht Punta Arenas,
Okay.
Flughafen Punta Arenas. Ja, aber genau, dazu sage ich später noch was. Aber genau, so viel dazu zum öffentlichen Nahverkehr.
Aber hattet ihr mal drüber nachgedacht, irgendwie euch ein Auto oder so zu mieten? Weil das wäre irgendwie, oder das wäre irgendwie eher mein erster Gedanke gewesen, dass man eher so mit dem Auto unterwegs sein
Voll.
müsste.
Wir haben das gemacht tatsächlich und ich bin sehr dankbar.
Okay.
Und also ich bin gereist mit chilenischen Freundinnen. Also wir waren insgesamt eine Gruppe aus 4 Frauen. Das war auch einfach sehr funny so und das war für mich sehr hilfreich, weil ich wollte ehrlicherweise nicht hier mir ein Auto mieten. Ich habe auch keinen internationalen Führerschein beantragt und hatte eigentlich keine Lust auf den Stress. Ich habe es mir auch sehr viel stressiger vorgestellt, dort zu fahren, als es am Ende war. Die anderen drei meinten dann so, ach, alles gut, wir kümmern uns drum, wir fahren. Das heißt, ja, sie meinten, hab einfach Spaß, du bist hier, um Spaß zu haben. Und dann habe ich legit einfach
Süß.
gechillt und die sind gefahren. Und das war sehr süß und sehr schön. Und ich würde es allen Leuten ans Herz legen, wenn ich nächstes Mal wieder hier bin, ich werde mir auch wieder ein Auto mieten. Es ist so viel flexibler, es ist insgesamt sehr viel günstiger. Wir haben.
Also günstiger als mit dem ÖPNV unterwegs zu sein,
Ja,
meinst du?
also, ja, genau. Nicht unbedingt die Strecke Puerto Natales Punta Arenas, aber danach, innerhalb des Parks,
Insgesamt,
das
ja.
ist ein krasser Unterschied. Weil diese ganzen Touren, dazu komme ich später auch nochmal zu sprechen, die sind echt teuer. Und das Auto selbst, das hat uns ungefähr 50 Euro pro Tag gekostet. Und dann kommt natürlich noch Sprit dazu. Und die 50 Euro dann nochmal durch 4 geteilt, so, also das ist ja wirklich in
Nee,
Ordnung.
da kann man, nee, da kann man nichts
Ja,
sagen. Vor
genau.
allem, wenn man den ganzen Tag auch unterwegs ist und sich was anguckt, ne? Und zu
Eben.
Orten kommt, die man sonst nicht unbedingt sehen könnte.
Völlig, völlig. Und dann eben das im eigenen Pacing zu machen und dann abzuwarten und einfach mal auszusteigen oder, keine Ahnung, einfach mal im Auto hocken zu bleiben und eben nicht darauf angewiesen zu sein, dass irgendwelche Tourguides einem sagen, jetzt geht's weiter oder jetzt könnt ihr hier mal 10 Minuten Pause machen oder sowas. Das ist einfach so ein Luxus.
Voll schön.
Ja, völlig.
Und das Auto gemietet habt ihr dann in Punta Arenas?
Richtig, genau. Da kam dann tatsächlich jemand zu uns an den Flughafen, hat uns das Auto gebracht. Die anderen haben das all unterschrieben und dann sind wir losgefahren. Es war sehr früh morgens.
Cool.
Also einmal so als Anekdote, wir sind hier um, ich glaube, 11:30, aber effektiv, weil wir Verspätung hatten, noch später losgeflogen. Dann hatten wir eine Stunde Zeitverschiebung von Santiago nach Punta Arenas. Das ist je nach Saison anders. Jetzt zum Beispiel haben wir keine Zeitverschiebung mehr, weil in der Zwischenzeit hier in Santiago-Region sich die Zeit verschoben hat. Also die Uhr einmal umgestellt werden musste. Aber wir sind dann effektiv um 4 Uhr oder sowas angekommen in Punta Arenas. Und dann konnte das Auto um 7 oder so da sein. Wir haben dann noch 3 Stunden lang irgendwie so auf den Flughafenbänken geschlafen. Es war alles sehr provisorisch und ein bisschen unbequem, aber erstaunlich erholsam. Ja, genau. Aber so war das. Und dann kam das Auto eben und dann sind wir losgedüst. Und wie gesagt, also die Fahrt allein war schon einfach der Hammer. Es war so schön. Man fährt dort eine Route entlang, die heißt Ruta del Fin del Mundo, also Route des Endes der Welt. Des Endes klingt komisch, aber Route vom Ende der Welt.
Das klingt episch.
Das klingt episch, oder? Und die Region dort, also die Provinz, also Chile ist ähnlich wie andere Länder in Provinzen unterteilt und die Provinz dort heißt Ultima Esperanza, was bedeutet letzte Hoffnung, was ich auch einfach so krass finde, ist also so romantisch, so, weil die letzte Hoffnung, du musst dir vorstellen, ne, von Punta Arenas brechen die Leute in die Antarktis auf, es ist wirklich sehr, sehr, sehr südlich, also googelt das mal, schaut euch an, wie südlich das ist, es sieht wirklich aus, als wäre das schon fast Antarktis und überall wird auch ganz viel über Antarktis berichtet und es gibt Pinguine in Punta Arenas und so Kram. Also,
wow. Okay, du hast gesagt, das Auto war jetzt schon mal relativ günstig, mit dem ihr dann da unterwegs wart. Wie habt ihr da übernachtet? Also wo seid ihr untergekommen und wie waren da so die Preise?
Also genau, wir sind in Puerto Natales untergekommen, was ziemlich günstig war schon wieder. Wir sind tatsächlich in so kleinen Hütten, Cabañas, sind wir untergekommen. Oder in einer Hütte, besser gesagt. Wir haben die uns dann zu viert geteilt. Das war natürlich der große Vorteil, dass in unserem Fall hat diese Hütte so 65 Euro pro Nacht gekostet. Tatsächlich, ich habe gecheckt, auch in der Hochsaison scheint das der Preis so sein, mehr oder weniger. Zumindest für unsere Unterkunft.
Mhm. Als Gruppe, und da passen 4 Leute immer rein.
Eben, genau. Das waren dann, es war in 2 Stockwerken, unten war eine Küche und so ein kleiner Wohnbereich und das Bad und dann gab es eine kleine Holztreppe nach oben und dort waren dann die 2 Zimmer, eins mit einem Doppelbett, eins mit 2 Betten. Das heißt, für 4 Leute war es wirklich ideal. Wenn man alleine reist, ist es natürlich ein bisschen vielleicht übertrieben und ein bisschen teuer. Ich habe eine Nacht dann noch im Hostel verbracht, weil meine Friends 2 Tage früher als ich abgereist sind oder fast 3. Und dort war jetzt in der Nebensaison der Preis ungefähr bei 17 bis 20 Euro pro Nacht. Also eigentlich, ich würde sagen, mittlerweile ja ein normaler bis günstiger Hostelpreis, wenn man das mit europäischen Preisen vergleicht. Und im Sommer, habe ich auch nochmal gecheckt, ist es schon nochmal ein bisschen teurer, aber man kommt auch schon noch für 20 Euro unter bis 40 Euro so in einem Hostel. Und ich würde sagen, die Auswahl ist wirklich fantastisch, auch was so Backpacker-Hostels angeht und sowas. Es gibt wirklich super viel. Es gibt sehr viel mit guten Bewertungen. Und ich war zum Beispiel im Corner-Hostel eine Nacht dann eben und das war wie so ein kleines Boot. Das war irgendwie ganz süß, sehr, sehr klein. Es gab eigentlich, glaube ich, nur 1 oder 2 Schlafräume. Genau, und alles sehr, sehr süß, sehr schön, sauber und genau. Ich würde sagen, da hat man eine ganz gute Auswahl. Allerdings kann man in der Hochsaison vermutlich nicht ganz so spontan buchen wie ich. Ich habe das Hostel tatsächlich nur 1,5 Tage vorher oder so gebucht. Genau.
Okay.
Aber es hält sich in Grenzen.
Hat man das gemerkt? Also, okay, hast du das denn irgendwie gemerkt, dass viele TouristInnen so unterwegs waren? Beziehungsweise dann eben nicht? Oder konnten die ChilenInnen irgendwie sagen, so hier ist es sonst zur Hauptsaison immer total überlaufen? Kann man das so für die Region sagen?
Also ich weiß nicht, wie überlaufen es tatsächlich wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass es sehr viel voller wird, so im Sommer oder im Spätsommer, Spätfrühling oder irgendwie sowas, ne? Aber es ist, würde ich schon sagen, anders als zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, Everest-Region, so, wo es ja wirklich ein bekanntes Problem ist, dass es Übertourismus gibt. Ich glaube nicht, dass es hier so ist. Zumindest habe ich das nicht mitbekommen. Ich habe jetzt auch nicht explizit aber Locals vor Ort gefragt, wie es in der Hochsaison ist. Allerdings ist es sehr, sehr weit alles. Also, ich hatte auch mit
Also es
meinen.
könnte sich gegebenenfalls einfach weiter verteilen.
Ja, genau. Also zumindest sobald man aus Puerto Natales rauskommt. Also Puerto Natales ist einfach sehr klein, da wohnen einfach nicht so viele Leute. Deswegen es ist schon auch sehr auf Touris ausgerichtet, was zum Beispiel Geschäfte angeht. Also auch sehr viel so Outdoor-Läden, wo man noch Ausrüstung kaufen kann. Und keine Ahnung, natürlich die ganzen Unterkünfte und sehr viele so Touri-Tour-AnbieterInnen. Genau, und da kann ich mir schon vorstellen, dass es dann vielleicht in der Hochsaison ein bisschen crowded wird, aber im Park selbst nicht, also würde ich behaupten. Jetzt in dem Fall waren vor allem ChilenInnen und ArgentinierInnen, weil Argentinien ist ja direkt dort. Vor Ort hatte ich den Eindruck, ein paar BrasilianerInnen habe ich kennengelernt, aber ich hatte dann irgendwann auch meine Friends gefragt, so, ah ja, wie denkt ihr, ist dieser Track, so ein Track, von dem ich gleich noch erzähle, im Sommer? Und sie meinten so, wahrscheinlich gar nicht so voll, weil am Ende des Tages einfach dieser Park so gigantisch groß ist und sich das einfach so sehr verläuft. Wir hatten jetzt natürlich Glück, also
Ja,
wir sind da
okay.
herumgefahren, wir haben teilweise stundenlang keine andere Person getroffen. Es war wirklich krass. Es ist wirklich so,
Krass.
dass du bist einfach du und du fährst einfach durch diese ewig weite Landschaft und bist einfach so eine kleine Kapsel in diesem Auto und fährst einfach durch den Park. Ja, aber genau, so viel dazu.
Cool.
Wenn man nicht in Hostels oder Cabañas oder so in Puerto Natales übernachtet, dann gibt es auch die Option, im Park oder direkt vorm Park zu übernachten. Da gibt es eine Handvoll von Hotels, zum Beispiel Hotel del Paine, das ist direkt vor dem Eingang, vor einem der Eingänge des Parks. Oder im Park direkt das Hotel Lago Grey oder Hotel de las Torres del Paine und sowas. Das sind allerdings sehr, sehr teure Optionen. Ich habe drüber nachgedacht, über das Hotel del Paine, einfach um die Möglichkeit zu haben, einmal direkt am Park zu sein. Weil, also man muss sich vorstellen, man fährt trotzdem von Puerto Natales nochmal 2 oder 1,5 Stunden zum Parkeingang. Das heißt, es ist zwar, ich spreche davon, dass es direkt dort ist, aber es ist schon auch sehr, sehr weit weg. Und genau, deshalb lohnt sich das natürlich bis zu einem gewissen Grad. Allerdings ist es wirklich teuer. Also, keine Ahnung, zwischen 200 und 300 € oder sogar mehr pro Nacht. Und das ist natürlich einfach sehr, sehr teuer.
Das ist ordentlich, ja, das kann man schon dann fast in Sprit verfahren, ne?
Ja, genau. Deswegen, ich habe mich dagegen entschieden, weil es mir das nicht wert war. Und ich am Ende dachte, okay, ich kann auch so viel sehen. Aber es ist natürlich auch nice, wenn man dann direkt, also wirklich mit krassen Ausblicken, sich da irgendwie beim Sonnenaufgang irgendwie sein Frühstück gönnen kann und so Kram. Aber
Ja,
muss man sich halt auch
das
leisten
klingt
können.
luxuriös.
Ja, so ist
Ja,
es.
das stimmt.
Genau.
Apropos leisten können, so Nationalparks, gerade so Bekannte, die verlangen da ja gerne mal eine gute Summe Eintritt. Wie war das denn bei dir?
Tatsächlich, also der Park verlangt Eintritt selbst, allerdings ging es, finde ich, für mich sehr klar. Es kommt allerdings darauf an, ob man Ausländerin ist oder Chilenin ist, also nicht Chilenin oder Chilenin. Und ich habe das Glück, einen chilenischen Pass zu haben. Deswegen war es für mich günstiger. Man kann wählen zwischen einem 3-Tage-Eintritt oder einem über 3-Tage-Eintritt. Und dann hat man quasi die Option einfach, genau, obviously, die eine Eintrittskarte gilt dann 3 Tage, die andere dauert, gildet, nee, wie? Ist über 3 Tage gültig und zwar bis zu 10
Ja.
Tage. Genau, das ist übrigens eine ganz interessante Info. Die steht nämlich auf der offiziellen Seite, soweit ich nicht gesehen habe, gar nicht, dass sie über 3 Tage gültig ist, und zwar bis zu 10 Tage. Da stand einfach nur über 3 Tage. Habe ich mich gefragt, ja toll, was heißt das,
Okay.
365 Tage? Lebenslang, keine Ahnung. Aber mir wurde dann am Eingang des Parks gesagt, ah ja, bis zu 10 Tage, okay.
Ah,
Genau,
okay.
und für Chileninnen, das wird jetzt die meisten Leute nicht so interessieren, kostet das, wenn man bei 3 Tagen ist, ungefähr 9 €. Und zwar dann für alle 3 Tage quasi gemeinsam. Also einmal das Ticket, 3 Tage kostet 9 €. Das Ticket über 3 Tage kostet 13 € umgerechnet. Für Nicht-ChilenInnen liegt das bei 3 Tagen bei ungefähr 31 €. Und bei über 3 Tagen bei ungefähr 45 €. Genau, es ist eine Einmalinvestition trotzdem. Also ich finde, es ist noch in Ordnung dafür, dass man dann nicht jeden Tag 45 oder 31 € zahlen muss. Aber natürlich ist es schon ein immenser Unterschied. Genau, aber so viel dazu. Ja.
Okay, und dann bist du in den Park reingekommen.
Aha,
Was
ja.
hast du dort erlebt?
Oh, ich habe Grandioses erlebt, Sophie. Es ist wirklich so schön
Das
dort.
glaube ich.
Also, genau, wir sind erstmal dort losgedüst. Es gibt verschiedene Touren, die man machen kann, und nicht alles ist in der Nebensaison regelmäßig möglich. Was wir also am ersten Tag gemacht haben, war, dass wir in die Curva de Milodon gefahren sind. Das ist ziemlich nah noch bei Puerto Natales. Das ist eine Höhle, die durch einen früheren Gletscher dort entstanden ist. Sehr, sehr große Höhle. Genau genommen besteht dieser Höhlenkomplex sogar aus 3 Höhlen, die nicht wirklich nah beieinander liegen. Wir waren nur in der größten, und diese Höhle ist, also es, weißt du, da gibt es so Stalaktiten, die von oben runterkommen. Man kann da einmal durchspazieren. Man kann sich darüber informieren, wie die eben entstanden ist. Das ist schon sehr spannend und auch sehr, sehr schön. Und einfach die Umgebung ist auch wieder mal sehr, sehr schön. Genau, und das hat ungefähr umgerechnet 5 € gekostet für mich. Für Nicht-ChilenInnen wären es ungefähr 11 €. Dafür braucht man nämlich nochmal einen expliziten Eintritt. Das ist nicht im Park per se. Das ist, also dafür bräuchtet ihr keinen Parkeintritt, sondern nur den Eintritt für die Höhle. Genau, und das fand ich sehr cool. Ist auf jeden Fall ein Must-Do, wenn man die Zeit dafür hat. Wenn man nicht die Zeit dafür hat und sich für andere Sachen entscheiden könnte, also größere Touren innerhalb des Parks, würde ich eher die, glaube ich, machen. Einfach weil ich da den Eindruck hatte, sowas habe ich noch nie gesehen, und die Höhle, sowas in die Richtung, habe ich schon eher vermutlich in meinem Leben gesehen. Dann, innerhalb des Parks gibt es verschiedene Optionen, was man machen kann. Eine sehr beliebte Option ist so eine Full-Day-Tour, Full-Day Torres del Paine. Wenn man das von Puerto Natales aus bucht, kann es mal mehr, mal weniger kosten. Meine Friends hatten eine Tour rausgesucht, die alternativ ungefähr 60 € gekostet hätte. Ich finde, das geht tatsächlich noch. Und genau, das ist eine Tour, die mit dem Auto gemacht wird. Wir haben die am Ende solo quasi gemacht, mit unserem Auto einfach, und haben aber ähnliche Stops eingelegt, wie die Touri-Touren quasi auch machen würden.
Also habt ihr die quasi als Inspirationsquelle einfach erstmal
Ja,
genutzt?
beziehungsweise das erübrigt sich so ein bisschen, weil der Park selbst so aufgebaut ist, dass man sehr viel davon mit dem Auto tatsächlich machen kann und dann eben ganz viele so Aussichtspunkte eingezeichnet sind. Also man kann auf der Karte direkt sehen, ah ja, dort und dort ist zum Beispiel der Mirador Nordenskjöld. Das ist, glaube ich, so ein norwegischer Name für so einen
Wollte gerade
See
sagen, das
dort,
klingt auch. Das
lustigerweise. Ja.
klingt gar nicht so chilenisch.
Nee. Das war auch funny, weil die Friends, mit denen ich da war, die kamen gar nicht mit diesem Namen zurecht. Sie haben ihn nur den Norway haben sie ihn genannt. Und ich war so, ja, das wird wahrscheinlich wie ein Ö ausgesprochen. Nordenskjöld. Sie waren immer so, Sophia, wie heißt das nochmal? Nordenskjöld. Sehr toller Aussichtspunkt, der Mirador dort. Also man kann Los Cuernos sehen. Das ist so auch, würde ich sagen, neben den Torres selbst, neben den Türmen selbst, eine oder die andere berühmte Sicht, die man auf die Bergspitzen dort haben kann. Das sind auch so drei ungefähr so, auch wie so Türme, die in den Himmel ragen. Und die haben oben so einen dunklen, wie so eine dunkle Kappe, die sich durch die verschiedenen Gesteinsarten da so gebildet hat. Daran erkennt man sie quasi. Und ich wollte die unbedingt sehen. Übrigens, Fun Fact, Los Cuernos heißt sowas wie die Hörner übersetzt, weil es eben auch so ein bisschen so aussieht. Und von dem Nordenskjöld-Aussichtspunkt kann man die ganz fantastisch sehen, wenn man die richtige, also wenn die Wolken mitmachen. Und ansonsten gibt es aber auch ganz, ganz viele andere. Wir haben tatsächlich dann überall einmal einen Stopp gemacht. Manche sind cooler als andere. Die Cascada Paine fand ich toll. Das ist ein Wasserfall, ein ganz großer Wasserfall, den man dort sehen kann. Und genau, und dann gibt es natürlich auch noch Spots, die nur per Auto, nur zu Fuß, meine ich, erreichbar sind. Und da hätte ich mir eben jetzt gewünscht, nicht im Winter da zu sein, weil wir einfach am Ende nicht viel, ehrlicherweise, zu Fuß unterwegs waren, einfach weil es viel zu kalt und windig war. Aber teilweise kann man eben einzelne Spots einfach nur dann zu Fuß bewandern. Und genau, das ist ein Must-Do fürs nächste Mal. Und wer aber mit dem Auto unterwegs ist und einen guten Blick auf die Torres haben möchte, also auf die andere Gebirgsformation, die eben diesen legendären Namen hat, der Torres del Paine, den Leuten kann ich empfehlen, zur Laguna Azul zu fahren und dann noch weiter nach Nordosten die Strecke zu fahren. Da ist man dann ziemlich ab vom Schuss eigentlich und wahrscheinlich ist es eine Strecke, die man nicht unbedingt noch fahren würde. Wir haben es einfach so auf gut Glück gemacht, weil wir noch Zeit hatten, haben dann dort irgendwann Rast gemacht und im Auto was gegessen. Und dann wollten wir umkehren, haben uns umgedreht und dann waren da einfach die Torres. Und es war so, wow.
Wow.
Krass. So richtig krasser Moment. Wo kam die denn her? Ja, wirklich. Deswegen, ich kann euch sehr empfehlen, so in die Richtung mal zu fahren und dann zurückzugucken oder zurückzufahren nochmal. Und dann, wenn die Sicht gut ist, dann seht ihr die Türme und das ist einfach absolut episch.
Toll.
Ja.
Also, aber du würdest sagen, besser sind dann Jahreszeiten wie Frühling, Herbst oder Sommer, ja, damit man eben auch die Trekkingtouren machen kann.
Ja, ganz genau. Also einmal kurz zu den Trekkings selbst. Es gibt natürlich diese kleinen Wanderungen, die man machen kann, die dann aber nur ein paar Stunden dauern oder sowas. Es gibt eine sehr beliebte Wanderung, die wir eigentlich machen wollten, die ich mir allerdings mit meinem Knie nicht zugetraut habe. Ich glaube, das ist sehr gut, ehrlicherweise. Und am Ende haben wir sie alle nicht gemacht, weil sie doch sehr, sehr anspruchsvoll sein soll. Diese Tour heißt Base Torres, also das ist zur Basis der Türme quasi. Die startet am Hotel Las Torres und geht dann hoch bis zum Mirador Base de Las Torres. Das ist eine Tour, die dauert insgesamt 8 Stunden, also 4 Stunden hin, 4 Stunden zurück. Plus dann natürlich noch Pause und Zeit da oben. Und genau, das soll tatsächlich sehr anspruchsvoll sein. Also wenn man das macht, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, Wanderstöcke entweder vor Ort zu leihen oder mitzunehmen und genug Verpflegung. Und man muss auch sehr, sehr früh starten. Man muss da tatsächlich vor 9 Uhr los. Man darf tatsächlich nicht später los, einfach weil es dann zu gefährlich wäre, dass man erst zurückkommt, wenn die Sonne weg ist oder so, oder eben nicht zurückkommt. Ja. Und genau, das ist trotzdem eine legendäre Route und vor allem der letzte Abschnitt soll sehr schwierig, aber auch sehr, sehr schön sein. Und ich hatte dann ein paar Tage später einen Typen auf Natur getroffen, der hatte das ein paar Tage vorher gemacht und hat mir Bilder gezeigt und es war bei denen einfach richtiger Schneesturm da oben, also es sah wirklich heftig aus, es waren krasse Bilder, die Leute mussten sich die ganze Zeit vor diesen Schneeböen wegducken und so Kram, aber wunderschön, also sehr steil, sehr schön, bestimmt sehr anspruchsvoll, ich will es unbedingt machen. Und zwar möchte ich, und das ist, ich habe jetzt schon meinen Plan, ne, fürs nächste Mal. Ich will in 4 bis 5 Jahren wiederkommen und dann werde ich einen Track namens W, also übersetzt ist es der Buchstabe W, machen. Der dauert so 4, 5 Tage und der beinhaltet auch diesen Base Torres Track und geht aber dann auch eben noch weiter und man muss selbst so sein Essen tragen. Man kann dort in so kleinen Unterkünften dann schlafen und ich habe da so Bock drauf. Ich glaube, das macht wirklich Spaß. Alternativ kann man auch den O-Track machen. Der dauert 8 Tage und der beinhaltet allerdings nicht den Bassa Torres, wenn ich es richtig gesehen habe. Und der geht allerdings dann noch weiter rum und sieht eben eher aus wie ein O, während das W mehr aussieht wie ein W. Ach so. Wenig überraschend. Ah,
kreative Namensgebung.
Ja, genau. Genau. Ja,
das ist auf jeden Fall abenteuerlich.
Ja, komplett. Und es gibt dann auch noch die Option, sich Gletscher anzuschauen, als weitere Tour-Inspiration quasi. Zum Beispiel habe ich eine tatsächlich Tour-Tour dann gemacht zum Glacier Grey, also dem Grey-Gletscher. Das ist ein gigantischer Gletscher, einer der größten Gletscher der Welt tatsächlich und sehr, sehr alt und deswegen auch wirklich dunkelblau teilweise. Also man kommt da so an und ich habe jetzt gelernt, dass anscheinend ja das Eis über die Jahre einfach so komprimiert wird und dort ganz so die Luft da drin quasi so zusammengeknautscht wird, dass das Licht dann nur noch, also oder dass nur noch die blaue, tiefblaue Farbe quasi rausgelassen wird. Einfach durch die Art, wie das Licht dann gebrochen wird und an die Eisoberfläche quasi gelangt. Und dieser Gletscher war wirklich teilweise sehr, sehr tiefblau, was bedeutet, dass er wirklich alt ist. Und diese Tour selbst ist echt teuer. Ich habe jetzt 160 Euro gezahlt. Das war inklusive Transport von Puerto Natales aus, weil meine Friends an dem Tag eben schon abgereist sind. Und ich wurde dann zwischen 17:45 oder viertel vor sieben, so hieß es, werde ich abgeholt. Also noch vor Sonnenaufgang. Und dann, genau, war der Transport selbst, der hat 50 Euro gekostet. Er war wunderschön trotzdem. Also ich bin dann im Park gewesen, als die Sonne aufging. Und das war grandios. Also ich war im Auto, aber die Sonne ging dann über den Los Cuernos auf. Und es war einfach so, wow. Weil es einfach so, es sah aus, als würde die Welt irgendwie in Flammen stehen. Und es war einfach wunderschön. Oh, wow. Und allein dafür hat sich das schon gelohnt. Aber dann kommt zusätzlich eben noch der Preis des Bootes hinzu. Denn man landet dann am Lago Grey, also an der Lagune dort, an dem See, der den gleichen Namen trägt wie der Gletscher. Und dann nimmt man von dort aus ein kleines Boot, wird dann eben dorthin verfrachtet zum Gletscher. Man steigt auch nicht aus, sondern schaut sich das eben vom Boot aus an, aber man kommt jetzt ziemlich nah dran. Und das Boot selbst hat jetzt 110 Euro gekostet, was echt natürlich super teuer ist dafür, dass man bedenkt, dass die Tour jetzt nicht länger als, keine Ahnung, 2 Stunden dauert. Genau, inklusive, ich weiß nicht, ob es ein Trost ist, ist ein Getränk mit Gletschereis gekühlt. Da ist dann so ein Stückchen Gletscher drin. Ja, in dem Fall hatte ich ein Calafate Sour. Dazu erzähle ich später noch was. Unbedingt probieren. Alternativ zum Grey-Gletscher gibt es auch den Serrano-Gletscher. Den habe ich jetzt zum Beispiel nicht gemacht, weil die Tour nicht zu dem Datum angeboten wurde. Aber genau, das wäre auch noch eine Alternative. Bestimmt auch fantastisch. Ich glaube, der Grey-Gletscher ist ein bisschen berühmter und wahrscheinlich noch ein Tacken eindrucksvoller. Aber genau, das sind so Optionen. Man kann auch noch nach Calafate, man kann nach verschiedene weitere Sachen machen, wenn man mehr Zeit hat. Aber so an und für sich sind das so die Hauptattraktionen, die ich euch ans Herz legen kann, die ich eben auch selbst gemacht habe.
Toll. Und was hast du so, außer natürlich spektakuläre Landschaften und Kulissen, was hast du vielleicht so auch so an Tierwelt oder so gesehen?
Oh, ich habe ganz viele tolle Tiere gesehen und ich bin da ja richtig für zu haben. Und die Freundinnen, mit denen ich gereist bin, Gott sei Dank auch, die haben auch jedes Mal, wir sind alle immer richtig ausgeflippt. Wir haben Kondore gesehen, diese gigantischen Raubvögel, die in der Region auch so ein bisschen so ein Maskottchen sind, einfach weil die so legendär sind und tatsächlich, lustigerweise, gibt es in Chile auch so Comicbücher über einen Kondor namens Condorito. Und ich bin auch damit aufgewachsen, so hin und wieder. Also mein Vater hat auch immer wieder irgendwie diese Condorito-Geschichten irgendwie erzählt. Oder irgendwie war es immer für mich auch ein Thema. Und deswegen ganz süß, auch einfach einen Kondor zu sehen. Dann Flamingos. What? Ich wusste nicht, dass die da unten leben. Aber ja, ich habe Flamingos gesehen. Guanacos, das sind wie so, die sehen ein bisschen aus wie Alpakas. Sind ein bisschen weniger flauschig. Genau, da waren ganz, ganz, ganz viele. Dann, wir hatten sehr Glück, wir haben einen Yandu gesehen. Das ist ein bisschen wie so ein Strauß, nur auch nochmal kleiner. Auch typisch für die Region. Und wir haben Füchse gesehen, klar, Kühe, Schafe, Pferde, so, ganz klar. Und man kann, haben wir leider nicht, aber man kann theoretisch einen Puma sehen. Oder bis zu 90 Pumas. Ich habe mich erkundigt, wie viele Pumas gibt es im Park. Es gibt zumindest gezählte, registrierte Pumas, 90 Stück in etwa. Wahrscheinlich gibt es noch mehr in Wirklichkeit, wurde mir dann eben am Eingang des Parks gesagt. Aber ja, das wäre natürlich toll gewesen, aber man muss sehr viel Glück haben, um die zu sehen, weil 90 Pumas mag nach viel klingen, aber dieser Park ist wirklich groß, deswegen ist es dann doch nicht so viel.
Ja, vielleicht dann, wenn du den Track machst.
Beim nächsten so ist Mal. Es. So ist es. Dann stehe ich plötzlich einem Puma gegenüber.
Oh, stelle ich mir aber auch ein bisschen abenteuerlich vor.
Ja, keine Ahnung, wie die so drauf sind. Genau.
Ja, cool. Hast du vielleicht noch so ein paar Tipps parat? Was sind so Dinge, die vielleicht so ganz hilfreich sind, die man vielleicht nicht immer direkt auf dem Schirm hat, wenn man aber eben nach Patagonien kommt oder vor allem in den Nationalpark?
Auf jeden Fall. Also ich habe einen Tipp, den ich euch ans Herz legen kann, und zwar, wenn es darum geht, wie man TouranbieterInnen aussucht. Und zwar, man kann natürlich einfach online schauen, allerdings fand ich es dann relativ übersichtlich, die Möglichkeit zu haben, durch Puerto Natales selbst zu laufen und dann einfach dort in die Läden reinzuspazieren und zu fragen, ey, bietet ihr das und das an und könnt ihr das morgen machen? Oder idealerweise macht man das so 2 Tage im Voraus, vor allem eben in der Hochsaison. Genau, und dann einfach mit den Leuten selbst zu sprechen, weil man dann sehr schnell auch ein Gefühl dafür bekommt, wer von denen ist zuverlässig, auf wen kann man sich irgendwie auch einfach auf dieser Ebene, werde ich dann wirklich abgeholt, mäßig verlassen, ja. Weil das eben nicht unbedingt gesichert ist. Und ich würde sagen, Spanisch sprechen ist sehr hilfreich, was das angeht. Wahrscheinlich sprechen viele auch Englisch, aber insgesamt schon doch sehr hilfreich. Preislich liegen die Touranbieter meistens relativ nah beieinander, einfach weil die ganz oft zum Beispiel die gleichen Boote zu den Gletschern oder sowas anbieten. Das heißt, sie kaufen am Ende alle beim gleichen Anbieter dann die Tickets selbst, nur der Transport ist anders, aber preislich liegen die dann meistens relativ nah aneinander. Aber ich habe dann doch die Erfahrung gemacht, dass manche sehr reliable waren und andere sehr viel weniger. Zumindest, okay. Gott sei Dank habe ich die Erfahrung gemacht, bevor ich bei denen gebucht habe, aber genau so viel einmal dazu. Und ansonsten noch ein paar weitere nützliche Tipps. Die Karten für den Park selbst kann man natürlich, man kann sich natürlich im Vorhinein irgendwie informieren, man kann im Vorhinein eine Karte kaufen. Sehr wichtig ist, innerhalb des Parks habt ihr kein Netz. Das heißt, ihr braucht die Karten unbedingt, idealerweise auf dem Handy irgendwie zum Downloaden oder als Papier oder beides. Und die Karten gibt es allerdings kostenlos zum Downloaden am Eingang des Parks, und beziehungsweise an den Eingängen, an den größeren zumindest. Die Parks haben jeweils nochmal, der Park hat jeweils nochmal so ein paar Eingänge, und vor allem der Südeingang ist sehr groß. Dort gibt es auch nochmal einzelnen WLAN, was ja auch nicht unbedingt gesichert ist, und dort gibt es auch tatsächlich noch Netz. Genau, dort lassen sich dann die Karten downloaden, oder eine Karte zumindest, aber genau, das ist eigentlich ganz praktisch. Zum Thema kein Netz im Park gilt auch, die Eintrittskarten zum Park selbst, die solltet ihr euch auch vorher herunterladen oder screenshotten. Denn solltet ihr nicht zufälligerweise am Südeingang sein, wo ihr noch Netz habt, könnt ihr die ja nicht dann einfach vor Ort noch kaufen online. Und ihr könnt die nicht am Eingang selbst kaufen. Ihr müsst die tatsächlich im Vorhinein online kaufen. Und das ist natürlich doof, wenn man dann irgendwie am Eingang des Parks ist, seine Eintrittskarte zeigen muss und dann einfach die nicht hat und die sich auch nicht runterladen kann und dann irgendwie nochmal eine Stunde Richtung Puerto Natales fahren muss, um Netz zu haben, um sich das zu kaufen. So, das wäre ja einfach blöd. Deswegen unbedingt vorher downloaden oder screenshotten. Dann nächster Punkt, Ausrüstung. Wanderstöcke und sowas, hatte ich ja schon erwähnt, kann sich teilweise lohnen und sowas gibt es zu mieten in Puerto Natales oder in den einzelnen Unterkünften. In meinem Hostel zum Beispiel hätte ich mir das auch mieten können. Das ist ja dann doch auch sehr, sehr praktisch und das gilt auch für andere Ausrüstung. Genau. Und apropos Ausrüstung, da sich das Wetter wirklich ständig ändert, zieht euch auf jeden Fall wetterfest an. Habt auf jeden Fall mehr als genug Ausrüstung für den Kopf, also Stirnband und Mütze und keine Ahnung, was noch alles. Handschuhe auch für Schnee. Auf jeden Fall so warme, so Leggings und so Zwiebellook-mäßige Kleidung und natürlich wetterfeste Wanderschuhe. All das ist dann doch sehr wichtig. Selbst wenn man nicht die große Tour macht, sondern nur so wie wir hin und wieder raushopst aus dem Auto, ist es wirklich sehr rau teilweise. Und dann jetzt noch einmal ausführlich zu dieser Thematik Flughafen Puntarenas zu Puntarenas mit dem Bus so, das nochmal, um es nochmal ganz klar aufzudröseln. Es gibt eben diese eine Verbindung zwischen Puntarenas, der Stadt, und Puerto Natales. In der Nähe von Puntarenas liegt der Flughafen Puntarenas, nur so 20 Minuten von der Stadt entfernt. Und das ist quasi, das liegt dann auf der Strecke zwischen diesen zwei Endpunkten. Man kann, wenn man also die Richtung fährt von Puntarenas nach Puerto Natales, kann man in den Bus einsteigen, um nach Puerto Natales zu fahren. Man kann andersherum, wenn man aber von Puntarenas aus gefahren ist, nicht am Flughafen aussteigen. Die nehmen quasi nur Leute auf. Und andersrum ist es genauso, dass wenn man von Puerto Natales nach Puntarenas die Richtung fährt, dass man am Flughafen nur aussteigen kann, nicht einsteigen. Das heißt, wer diese Strecke fahren muss, fährt besser Taxi oder Uber. Tatsächlich bin ich Taxi gefahren für nur 10 Euro. Ich finde, das ist für eine 20 Minuten Strecke ein guter Preis. Uber wären ungefähr so 14 Euro oder so, je nach Uhrzeit. Genau. So viel einmal als Info. So, als kleine nützliche Tipps, die euch hoffentlich dabei helfen, klarzukommen.
Aber ihr wart auch in Punta Arenas selbst, korrekt?
Richtig, genau. Also, beziehungsweise ich vor allem, ich hatte ein bisschen mehr Zeit, ja.
Und würdest du sagen, das ist auch eine Stadt, die es sich lohnt zu sehen?
Also, ich bin ganz ehrlich, Puntarenas hat mich nicht komplett umgehauen. Ich fand es trotzdem cool, es erlebt zu haben. Es ist einfach nochmal eine größere Stadt. Also, das ist die Hauptstadt der Region dort, Magallanes, und hat ungefähr 120.000 EinwohnerInnen. Wirkt trotzdem ziemlich klein, aber nicht so klein wie Puerto Natales. Und ich weiß nicht, es hat für mich so ein bisschen eine awkwarde Größe gehabt, wenn das Sinn ergibt. Also man musste dann doch irgendwie länger von A nach B laufen, aber es gab jetzt auch nicht super viel Angebot, ehrlicherweise, was man machen kann. Ich bin am Ende die Küste entlang spaziert. Es gibt coole Vögel dort. So theoretisch kann man in ein paar coole Museen gehen. Ich habe es leider zeitlich nicht geschafft, weil die dann Mittagspause hatten, als ich gehen wollte. Ja, es gibt schöne Cafés. Ich habe stattdessen ein Café-Hopping gemacht und es gibt ein paar coole Aussichtspunkte. Der Friedhof der Stadt ist tatsächlich ganz schön und sehr beliebt, dass man sich den anschaut und so. Es gibt ein paar schöne Gebäude und was tatsächlich cool wäre, was für mich aber zeitlich nicht so Sinn ergeben hat und was mir auch ehrlicherweise zu teuer war, sind so Sachen wie, dass man eben dann zu besagter Pinguininsel oder, also ich habe ja von den Pinguinen erzählt, die sind nicht in der Stadt selbst, aber es gibt direkt dort davor so Inseln, vor allem eine Insel, da kann man theoretisch eine Tour hin organisieren oder buchen. Aber das ist halt einfach oh, super teuer. Da liegt man wieder bei irgendwie, keine Ahnung, 150 Euro oder sowas für einen halben Tag. Es ist schon cool. Also ich hätte da schon auch Bock drauf gehabt. Aber nachdem ich davor mir die Gletschertour gegönnt hatte, dachte ich mir, komm, muss jetzt auch nicht sein. Alternativ gibt es auch Kajaktouren, wo man mutmaßlich auch mit Walen vielleicht also Kontakt oder die treffen könnte, weil man da in den Gewässern unterwegs ist, wo es eben auch hin und wieder Wale gibt. Ich habe dazu nicht genauer recherchiert, inwiefern das tier- und artenfreundlich geschieht. Das nur als Disclaimer, weil ich mich eben dagegen entschieden hatte, das zu machen, weil das auch immer wieder super teuer war, auch im ähnlichen Preis, in der ähnlichen Preislage wie die Pinguininsel. Genau. Und ja, ansonsten tatsächlich, weil ein interessanter Fakt und vielleicht auch interessant für euch, von Punta Arenas aus brechen Menschen in die Antarktis auf. Das heißt, dort starten viele Schiffe, die dann tatsächlich als nächstes in der Antarktis unterwegs sind. Und es gibt anscheinend auch immer wieder Leute, die dann dort sind und dann darauf hoffen, dass sie irgendwie da noch an Bord können. Das kostet natürlich brutalst viel. Ich hatte die Taxifahrerin, mit der ich zum Flughafen gefahren bin, gefragt. Sie meinte, boah, sie hat da schon Leute transportiert, die haben für so einen Spaß dann irgendwie 35.000 Euro bezahlt. Man kann auch bei unter 10.000 Euro gerade noch so bleiben anscheinend, aber also es ist sehr, 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 sehr teuer. Ja, das nur so mal nebenher gesagt. Aber trotzdem, alleine der Gedanke, finde ich, dort zu sein und dann sich dessen bewusst zu sein, dass quasi Next Stop Antarktis ist, das finde ich schon sehr krass. Ja.
Ja, voll, das stimmt. Also
Ja.
das dann vielleicht eher in einem anderen Leben als in vier,
Ja,
fünf
ich
Jahren,
glaube
oder?
auch. Ich glaube auch. Ja, aber die gute Nachricht ist, Unterkünfte in Punta Arenas sind trotzdem relativ günstig oder sehr günstig, kann man sogar sagen. Ich habe
Okay.
tatsächlich für mein Einzelzimmer mit Bad nur so 17 Euro bezahlt, inklusive Frühstück. Und man kommt
Wow, da
schon
kann man
für
nichts
17 bis
sagen.
20 Euro gut unter. Ja, tatsächlich nicht so viel in geteilten Zimmern, sondern irgendwie waren die Einzelzimmer sogar günstiger als so.
Och,
Ja.
ist auch mal nett, ne?
Ja.
Apropos Essen, wir müssen ja mal zu unserem Lieblingsthema ja eigentlich kommen. Was
Ja.
hast du, oder was gibt es so typische patagonische Gerichte? Und was hast du so vor Ort gegessen, getrunken?
Also, was natürlich sehr beliebt ist, ist das Seafood, die Meeresfrüchte, der Fisch und so vor Ort, einfach dadurch, dass es Küste ist und so. Das ist sehr beliebt. Außerdem beliebt ist ein bestimmtes Lamm vor Ort. Das habe ich nicht probiert, muss ich dazu sagen, aber soll fantastisch sein. Und ansonsten besagtes Getränk, von dem ich vorhin schon geredet habe, es heißt Calafate Sour. Sehr berühmt in Chile grundsätzlich ist ja der Pisco Sour. Vielleicht kennt das der oder die ein oder andere. Und der Calafate Sour hat eben diese Frucht, die regional ist, verarbeitet. Calafate, das ist so eine Art Blaubeere. Und dort ist sowieso alles mit Calafate. Du gehst in die Läden und du siehst Marmelade mit Calafate. Es ist auch so Mitbringsel natürlich. Und genau, der Calafate Sour, der lässt sich an diversen Orten probieren. Ich habe euch den Spot, an dem mir persönlich der Calafate Sour am besten gefallen hat, auch in unserer Google Maps Karte schon markiert. Wer es nicht schon kennt, Sophie und ich haben eine Google Maps Karte mit unseren persönlichen Geheimtipps auf aller Welt, die wir euch kostenlos und öffentlich zur Verfügung stellen. Die findet ihr auf unserem Insta in der Bio. Und genau, dort kann man den, finde ich, ganz fantastisch für einen guten Preis trinken. Und ansonsten, wenn ihr in Punta Arenas seid, probiert unbedingt in einem Kiosk, oder es heißt Kiosk, aber es ist wie so ein kleiner Imbiss, ein Choripan. Das ist ein Brot mit Chorizo, wenn ihr nicht vegetarisch seid. Ich bin hier gerade wirklich nicht vegetarisch unterwegs, muss ich dazu sagen. Aber die Chorizo ist, anders als in anderen Regionen Chiles, dort eine Paste. Und auch im gleichen Laden eine Milch bestellen unbedingt. Eine Milch mit Banane, Leche con Plátano. Das ist auch ein regionales Getränk, das irgendwie sehr berühmt in diesem bestimmten Kiosk zu sein scheint. Genau. Ja,
Toll.
so viel
Das klingt
dazu.
ja auch noch, dass du kulinarisch ebenfalls auf deine Kosten
Auf
gekommen
jeden
bist.
Fall, auf jeden Fall. Aber, das noch als extra Tipp hatte ich vergessen aufzuschreiben. Kulinarisch im Park selbst gibt's nichts. Also unbedingt, wenn ihr in den Park fahrt, vorher ganz, ganz, ganz viele Snacks kaufen und Brote schmieren. Am besten meine persönliche Empfehlung mit chilenischem Brot, because I love Chilean bread. Das ist so gut, das ist wirklich fantastisch. Und dann irgendwie eine Ayuya und also das ist so eine Art von Brötchen hier und dann irgendwie Avocado drauf und dann geht's los, dass ihr nicht hungrig werdet im Park. Ja.
Ja, das ist doch gut zu wissen.
Ja. Wow, ich habe mir den Mund richtig
vielen Dank für deine tollen Einblicke. Ja, hast du, aber es war auch toll.
Freut mich.
Also, jetzt freue ich mich natürlich noch umso mehr,
ja,
da hoffentlich irgendwann mal hinzukommen.
Hast du es denn vor auf deiner Weltreise?
Also, mein Plan wäre es schon, ehrlich gesagt.
Okay.
Ich habe nämlich tatsächlich auch schon mal mit Tristan drüber gesprochen, ob es so Sachen gibt, die wir auf jeden Fall machen wollen. Und ich hatte halt auch gesagt, so, ich glaube, ich wäre bereit, dann eher zu sagen, dass ich was in Mittelamerika oder im Rest Lateinamerikas auslasse und dafür direkt quasi dann nach unten reise. Wenn ich so quasi merke, so jetzt langsam neigt es sich dem Ende zu, zum Beispiel, aber ein bisschen was ist noch da. Wir haben jetzt quasi die letzte Destination erreicht und sind irgendwo in Lateinamerika. Ich glaube, dann wäre es mir wert, auf dem Weg Dinge auszulassen und dann dahin zu reisen.
Ja, also verständlich. Ich glaube wirklich, du würdest es lieben, Sophie. Also ich habe sie ja schon auf WhatsApp geschrieben, aber ich musste sehr, sehr, sehr viel an dich denken, einfach weil ich weiß, was für eine Bergliebhaberin du bist und du würdest es wirklich lieben. Es ist nochmal auf eine andere Art und Weise wild als in Nepal, was wir dort gesehen haben. Das war auch wild, aber es war sehr viel sanfter und die Natur hier war so, boah, du würdest es wirklich lieben. Es ist genau dein Ding. Oh,
sag das nicht zu laut. Mir kribbelt schon wieder in den Fingern. Ey.
Schön, ist doch gut, du brichst ja fast auf. Ich habe übrigens extra für dich gefragt, mein Onkel, wie kommt man da mit dem Auto hin? Weil ich halt nicht wusste, ich dachte mir so, wahrscheinlich wollt ihr ja wirklich so weit südlich mit dem Auto, wie es geht, oder?
Ja, mal gucken. Also ich weiß noch nicht, ob das wirklich der Plan ist. Okay. Oder ob wir das Auto nicht eher nur für Kanada und Amerika und dann da unten... Ja. Gegebenenfalls dann eher, jetzt wo du gerade auch gesagt hast, dass das so günstig ist, da was zu leihen, lohnt sich das vielleicht fast noch mehr.
Ja, also mein Onkel hat tatsächlich euch auch nicht empfohlen, mit dem Auto durch Südamerika zu fahren, aber nur so, by the way.
Ja, das hörte ich schon ein paar Mal.
Ja, habe ich mir gedacht. Ich dachte, ich sag's nur nochmal von einer Person, die auch in Chile wohnt und sehr viel in Südamerika gereist ist. Aber ich habe trotzdem gefragt, just in case und vielleicht auch für andere Leute, die das vorhaben sollten. Es ist in der Theorie möglich, von Santiago bis Punta Arenas oder Puerto Natales mit dem Auto zu kommen. Allerdings wahrscheinlich nicht so einfach über Chile, wurde mir dann gesagt, sondern besser über Argentinien, weil einfach in Chile dann super viel Wasser dazwischen ist. Und am besten fährt man dann halt natürlich südlich und dann irgendwann muss man einmal Richtung Osten ein bisschen nach Argentinien und dann kommt man über Argentinien eben ganz gut nach Patagonien. Aber das nur so on the side, weil ich extra für euch fragen wollte. Weil ich mir dachte,
wenn ich mal vor Ort sein werde, weiß ich auf jeden Fall, an wen ich mich wende.
Ja, auf jeden
Fall. Du bist ja jetzt Profi, Spezialistin und hast einfach auch die besten Kontakte.
Ja, das ist sehr praktisch. Genau, aber schön.
Ja, toll.
Ja.
Danke dir für diesen Einblick. Ich hoffe, denke, glaube, dass du noch ein paar Impressionen deiner Patagonienreise auf Social Media teilen willst.
Auf jeden Fall.
Mit uns.
Werde ich.
Ihr könnt uns da gerne folgen bei Instagram und TikTok heißen wir soweit so gut unterstrich Podcast. Und da füttern wir euch immer mit ein bisschen Content zu der aktuellen Folge.
So ist es. Und weil wir es hier schon ein paar Mal angerissen haben und falls ihr es noch nicht wusstet, Sophie startet in, oh mein Gott, einem Monat weniger auf Weltreise.
In 2 Wochen.
Ah! Oh mein Gott! In 2 Wochen auf Weltreise. Und nimmt euch natürlich mit und mich auditiv auch. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, folgt uns.
Schaltet wieder ein.
Ja, gebt uns eine Bewertung, please. Danke.
Genau, ja. Ja, wir sind schon wieder hyped, wie man merkt. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke nochmal, Sophia. Und ich freue mich auf unsere nächste kleine auditive oder vielleicht auch große auditive Reise.
Und ich mich erst. Hat mir auch Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.